Bekommen wir noch ein zweites Mikro vielleicht? Das wäre ganz super. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank, liebe Silke, für die tolle Steilvorlage. Ich merke, das Interesse ist riesig und wir werden versuchen, über Geld zu reden. Das ist ein hohes Ziel. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über das Magazin vom DJV. Reden wir mal über Geld. Ich habe auch gleich meine Kärtchen auch gelb gemacht. Ich weiß nicht, warum das eigentlich Geld gelb ist, aber egal. Ich habe mich total gefreut und dann habe ich das Ding aufgeschlagen. Und dann hat der Chefredakteur Matthias Daniel sicher auch sehr gut gemeint, gleich am Anfang geschrieben, laut Statistischem Bundesamt lag der Gender Pay Gap im Jahr 2017 bei 21%, soweit so gut. Mit anderen Worten, oder schlecht eher, Frauen verdienen in Deutschland etwa ein Fünftel weniger als Männer. Dafür gibt es gängige Erklärungen, Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit. Das ist Quatsch. Ja, das klingt ja so, als würden wir weniger Geld kriegen, weil wir weniger arbeiten. Das ist natürlich total bescheuert. Ja, und vielleicht hat er es ja richtig gemeint, aber wir wissen ja alle als Journalistinnen, es geht darum, was ankommt, ne, da draußen. Und der Gender Pay Gap ist ein Unterschied des Stundenlohnes, nicht weil wir irgendwie Teilzeit arbeiten. Und zwar zwischen 20,71 Euro zu 16,26 Euro pro gearbeiteter Stunde, quer über alle Branchen und so weiter. Und es ist natürlich ein Durchschnitt. Ja? Das ist eine dieser Sachen, die wir ganz gerne aufklären wollen. Und das ist ein hohes Ziel. Und deswegen haben wir zwei tolle Frauen auf dem Podium. Wenn wir hochfliegen wollen, ist Henrike von Platen prädestiniert. Sie ist passionierte Gleitschirmfliegerin. Und außerdem war sie von 2010 bis 2016 Vorsitzende der Business Professional Women in Deutschland und ist damit maßgeblich dafür auch verantwortlich, dass aus dieser kleinen Guerilla-Aktion Equal Pay Day mittlerweile eine richtige Institution geworden ist, mit eigener Geschäftsstelle, deutlich unterstützt vom Bundesfrauenministerium. Und 2017 hat sie sich selbstständig gemacht mit dem Fair Pay Innovation Lab, denn sie ist auch Wirtschaftsinformatikerin, Unternehmensberaterin, BWLerin und erklärt jetzt Organisationen und Unternehmen, wie man eben Lohngerechtigkeit umsetzt. Herzlich willkommen. Auch Nora Markert möchte gerne hoch hinaus. Sie ist im Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte und möchte durch Grundsatzurteile das deutsche und europäische Recht menschlicher und gerechter machen. Das ist doch mal ein Ziel, oder? Außerdem ist sie so ganz nebenbei noch Professorin, gibt es auch nicht so viele übrigens, für öffentliches Recht, Völkerrecht und Global Constitutionalism an der Uni Hamburg. Und sie hat ganz interessante Sachen auch gegründet, die Humboldt Law Clinic für Grund- und Menschenrechte und die Refugee Law Clinic. Das heißt, sie setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass Studenten und Studentinnen jetzt schon mit ihrer Arbeit auch wieder Gutes tun. Schon. Und sie ist natürlich auch in einem Frauenverband, nämlich im Deutschen Juristinnenbund, der übrigens auch schon gemerkt hat, dass wir hier twittern und uns fleißig retweetet. Schöne Grüße übrigens von da aus. Genau. Und warum ist sie heute hier? Sie vertritt Birte Meier, die leider nicht kommen konnte. Ihre Gesellschaft der Freiheitsrechte hat sich dieser Sache angenommen. Gut. Jetzt, ja, Equal Pay. Es kam vorhin auch die Frage, wie kann denn das eigentlich sein mit diesem Gender Pay Gap? Und ich glaube, wir müssen das noch mal ganz kurz aufklären. Henrike, was genau ist der Gender Pay Gap und kurz?
Naja, es ist der Unterschied in den Bruttostundenlöhnen zwischen Frauen und Männern, Punkt.
Aber er ist eben nicht der Unterschied bei gleichem Job und gleicher Qualifikation, möglichst noch am gleichen Arbeitsplatz.
Ich erkläre mal einfach den Unterschied zwischen der realen Entgeltlücke und dem unerklärten Rest. Dann haben wir das nämlich. Das ist das, was draußen gerne bereinigte und unbereinigte Lücke genannt wird und wo ich dafür wäre, dass wir diese Wörter abschaffen. Es gibt eine reale Lücke des großen Durchschnitts, 21%. Und wir können erklären, woraus sich das zusammensetzt. Da spielt alles Mögliche eine Rolle. Auch die Frauen, die in Führungspositionen fehlen und dann natürlich zum Durchschnitt weniger Geld sozusagen beitragen. Also auch das spielt da rein. Teilzeit spielt rein insofern als, was ich nämlich daran total spannend finde, ein Satz dazu. Der Bruttostundenlohn, ob ich an der Kasse arbeite in Teilzeit oder Vollzeit, ist unterschiedlich. Also wenn ich 20 Stunden pro Woche an der Kasse sitze, kann ich das anscheinend schlechter, als wenn ich das 40 Stunden mache, weil mein Stundenlohn geringer ist. Das ist das einzige Thema bei Teilzeit, nicht das andere. Und wenn ich jetzt diese ganzen Dinge, die wir kennen, quasi benenne und beziffere, dann bleiben am Ende, je nachdem wer rechnet, je nachdem welche Datenbasis genommen wird, zwischen 2 und 8% übrig, die nicht erklärbar sind. Das heißt, ich habe die realen 21% und ich habe einen unerklärbaren Rest. Das ist nichts mit bereinigt, das ist überhaupt nicht sauber, das ist einfach das, was man nicht mehr erklären kann. Da ist viel Diskriminierung drin und noch so ein paar andere Faktoren. Das beschreibt die Lücke.
Ich sage immer gern, auch eine Sterbe- oder eine Krankenstatistik kann man erklären, ne? Das macht es nicht besser.
Ja.
Genau. Nora Markert, und was daran ist jetzt nicht gesetzlich quasi? Denn dass irgendwie eine Verkäuferin weniger verdient als ein Vorstandsmanager oder was auch immer, das ist nicht strafbar. Es gibt aber durchaus Dinge, die sind nicht in Ordnung und das kann man doch gesetzlich sanktionieren.
Ja, also strafbar ist das natürlich jetzt erstmal nicht, jemanden schlechter zu bezahlen, aber natürlich gibt es einen Anspruch auf gleiche Bezahlung, den gibt es auch schon ganz schön lang, das ist überhaupt nichts Neues. Der ist zum Beispiel im Europarecht schon seit den 50er Jahren verankert in den Verträgen, gleiches Geld für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Eigentlich jetzt keine revolutionäre Forderung. Wir haben inzwischen auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, genau als Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet. Und auch da steht drin natürlich keine Diskriminierung oder keine Benachteiligung, zum Beispiel bei der Bezahlung. Also rechtlich ist das alles festgeschrieben. Wann ist es jetzt wirklich ein Problem, wenn man ungleich bezahlt wird? Wenn ich die gleiche Tätigkeit ausübe oder wenn ich eine vergleichbare Tätigkeit ausübe. Es muss also nicht die identische Tätigkeit sein, sondern es muss vergleichbar sein. Zum Beispiel, was die Ausbildung oder die Belastung und so weiter bedeutet. Wenn man jetzt bei Tesco zum Beispiel arbeitet, da gab es einen Fall in Großbritannien und die Frau sitzt an der Kasse und der Mann räumt die Regale ein, dann ist das nach dem dortigen Fall eine vergleichbare Tätigkeit, was die Anforderungen, was die Belastungen angeht. Man kann jetzt nicht die Regaleinräumer besser bezahlen, weil sie was anderes machen, das sei nicht vergleichbar.
Da gibt es auch Fälle in Deutschland, unter anderem, glaube ich, bei Birkenstock gab es einen Fall.
Bei Birkenstock, genau, gab es einen Fall, da haben die Frauen einfach serienmäßig 1 Euro weniger gekriegt. Das haben sie dann irgendwann rausgefunden und erfolgreich eingeklagt. Seitdem gibt es jetzt unterschiedliche Tarifgruppen, wo die Männer und die Frauen eingeordnet sind. Man kann sich fragen, ob man wirklich, wenn man die Sohlen schleift, dass das eine schwere Arbeit ist, als wenn man die platziert. Gut, aber die Männer werden natürlich weiterhin besser bezahlt, ist klar.
Mhm. Jetzt ist Birte Meier eine der ganz, ganz wenigen trotzdem, die gerade klagt. Warum ist denn das so unglaublich kompliziert? Wenn, das ist ja ein Argument, was wir immer kriegen, ja, wenn denn so viele schlecht bezahlt sind, warum gehen die dann nicht vor Gericht? Es gibt doch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz.
Ja, ich meine, vor Gericht gehen, da gehört ja noch mal mehr dazu, als dass man einen Anspruch hat. Das muss man erst mal wissen, dass man überhaupt ungleich bezahlt wird. Also das Wissensproblem ist ein ganz großes. Wir reden alle nicht gerne über Geld. Man fragt sich manchmal, warum eigentlich? Gerade wir Frauen sollten doch gerne über Geld reden, weil wir meistens weniger davon kriegen. Aber es ist ein Problem rauszukriegen, ob die Männer eigentlich besser bezahlt werden oder nicht. Und jetzt ist es natürlich auch so eine Sache, man klagt ja dann aus dem laufenden Arbeitsverhältnis raus gegen den eigenen Arbeitgeber. Das macht natürlich niemand so gerne und man muss sich dann auch mit den Kollegen vergleichen und sagen, naja, also der Kollege X, naja, der macht doch im Grunde das Gleiche wie ich und trotzdem kriegt er mehr Geld. Ist vielleicht nicht jeder Kollege so begeistert von. Und dann gibt es natürlich auch ein gewisses Prozessrisiko. Also ja, das ist alles europarechtlich schon gefühlt 100 Jahre alt, aber die deutschen Gerichte tun sich damit schwer. Liegt natürlich auch daran, dass es so wenig Klagen gibt, dass sie damit selten konfrontiert sind. Insofern muss man da eben auch ein bisschen langen Atem behalten. Man verliert vielleicht auch mal in der ersten Instanz, vielleicht auch in der zweiten Instanz. Das heißt, da muss man sich eben Unterstützung suchen.
Birte Meier hat in der ersten Instanz verloren. Warum nimmt sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte dieses Falls an?
Ja, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, uns geht es ja darum, die Grund- und Menschenrechte durchzusetzen. Wir sind die sogenannte Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz, ist unser Slogan. Also die Pressefreiheit ist natürlich ein Thema, dessen wir uns annehmen in unseren Fällen. Aber auch die Gleichheit ist ein Grundrecht. Es handelt sich beim ZDF um einen öffentlichen Arbeitgeber, der ist grundrechtsgebunden, gar kein Problem. Und insofern, sie kam auf uns zu und das ist so ein Fall, der für uns im Grunde ganz typisch ist. Es geht um ein strukturelles Problem, das lässt sich an diesem Fall zeigen. Es gibt wenige Klagen, das heißt, es kommt ganz, ganz stark darauf an, dass die Einzelnen, die das versuchen durchzusetzen, auch unterstützt werden. und damit eben Vorbildwirkung entfalten können und vielleicht auch noch offene Rechtsfragen oder Tatsachenfragen klären können, auf die dann andere aufbauen können und an die andere anknüpfen können. Und deswegen unterstützen wir diesen Fall.
Und jetzt sind wir ganz gespannt, wo steckt denn gerade der Fall? Wir haben jetzt schon sehr lange nichts mehr davon gehört.
Ja, der Fall, da war die ganze Zeit Ruhe, weil der Fall sich in einer Güterichterverhandlung befand. Also es ging um eine gütliche Einigung jetzt in der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Die Güteverhandlungen sind jetzt ohne Ergebnis leider auseinander. Also die Parteien sind da ohne Ergebnis auseinandergegangen. Das heißt, jetzt erstmal geht das mit der mit dem Berufungsverfahren ganz normal weiter. Kann natürlich jederzeit noch zu einer Einigung kommen. Frau Meier ist natürlich weiterhin da auch dran interessiert. Aber wenn das sozusagen scheitert, kommt es jetzt im Sommer dann wahrscheinlich zu einer mündlichen Verhandlung wieder. Mhm.
Das Problem war ja unter anderem die Geschichte, dass der Richter in Berlin gesagt hat, naja, das lässt sich nicht vergleichen, freie Feste. Das heißt, das ist jetzt sehr schwierig. Wir haben lauter solche Verhältnisse im Journalismus.
Ja,
ist
also,
das tatsächlich nicht vergleichbar?
Ja, nein, also das stimmt aus europarechtlicher Sicht wiederum nicht. Das Europarecht, das hat dem Herrn Ernst nicht so gelesen. Er hat da gleich gesagt, da kennt er sich nicht so aus, das brauchen wir auch eigentlich gar nicht und so, das können wir ja alles prima mit dem deutschen Recht machen. Das stimmt natürlich nicht. Herr Ernst macht jetzt auch Gott sei Dank nur noch Handels, nicht mehr öffentlicher Dienst. Gut, ist natürlich auch ein komplexer Fall mit dem zweiten Kreis und dem dritten Kreis und den Festfreien und den Freien und so weiter. Da muss man sich schon ein bisschen, sage ich mal, reindenken. Es ist aber tatsächlich so, dass ich einen Anspruch auf gleiche Bezahlung habe und zwar völlig unterschiedlich davon, wie ich tariflich einsortiert bin und auch unabhängig davon, was für eine Art von Arbeitsvertrag ich habe, ob ich festangestellt bin, ob ich festfreie bin. Das macht keinen Unterschied. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage hier als Arbeitgeber, naja, wir haben einen Tarifvertrag, da werden alle nach Tarif bezahlt, bei uns gibt es keine Diskriminierung, dann stimmt das schon oft insofern nicht, als die tarifliche Einordnung manchmal schon das Problem sein kann. Der DJB, der Deutsche Juristinnenbund, hat das zum Beispiel ganz schön aufgearbeitet in den 10 Irrtümern über die Entgeltdiskriminierung, wo man nochmal nachlesen kann, sozusagen diese ganzen Standardargumente, warum das angeblich nicht vergleichbar sein soll und so weiter. Frau Meier hat sich übrigens auch nicht nur mit Festangestellten verglichen, auch das ist ein Irrtum, der leider lange noch überlebt hat.
Jetzt könnte man meinen, in Zukunft wird das einfacher mit den Prozessen, denn es gibt ja jetzt das Entgelttransparenzgesetz. Henrike, wir lachen jetzt so, aber wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen das Gesetz nicht weiter runterreden und runterschreiben hier auf dem Podium, denn wir sehen da durchaus Chancen. Aber momentan wird es noch nicht so angenommen.
Das Gesetz ist total cool, also grandios, sagenhaft, es ist toll, dass es da ist. Es wäre schön, wenn es noch viel mehr Inhalt hätte und ich habe auch vorhin gehört, dass wir uns ja dafür gemeinsam engagieren könnten, dass es quasi nachgefüttert wird und das nachgelegt werden muss. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es hilft nicht, wenn ich an den Fall Bürtemeier denke, da hilft es gar nicht. Wenn ich letzten Endes was feststelle, muss ich den Weg gehen, wie immer. Da hilft dieses Gesetz nicht. Aber was das Gesetz tut, es ist ein Türöffner für Transparenz. Wenn wir diesen Auskunftsanspruch uns einfach nur anschauen und uns vorstellen würden, dass in diesen, wie Silke Burmester eben auch aufzählte, paar von diesen großen Zeitungen, wo es für treffend wäre, wenn dort Männer wie Frauen jetzt diesen Auskunftsanspruch wahrmachen, dann passiert ja Folgendes, dann müssen sich Betriebsräte, Geschäftsführer und Co. mit den Zahlen auseinandersetzen. Dann sehen die plötzlich auf dem Tisch, ja, wie ist denn das jetzt hier mit der Vergleichsgruppe? Und auch wenn das nur rausgeht hinterher mit dem Vergleich, gucken sie sich die genauen Zahlen an. Und ich baue darauf, wenn ganz viele diese Frage stellen würden, dass sich etwas bewegt, allein weil es ist Tatsache, wenn man jemanden fragt in Unternehmen, wie sieht denn das bei euch aus, habt ihr gleiches Geld und so, dann sagen die in der Regel ja. Die haben das aber nie überprüft. Jedes Mal, wenn die das überprüfen, stellen sie fest, oh, es ist ja doch anders als gedacht. Es ist gefühlte Temperatur, alles ist toll. Ne? Gucke ich aufs Thermometer, denke ich, Manometer, ist das kalt da draußen. Ne? Also das heißt, Überprüfung ist extrem wichtig. Und das Gesetz hilft uns quasi anzuzetteln, wenn wir viele sind, die das tun. Und wie gesagt, gerne auch Männer in den Unternehmen, die frauendominiert sind, als Augenöffner zu dienen. Für mich ist Transparenz der erste Schritt, auch der wichtigste Schritt. Wir müssen wissen, worüber wir reden. Es geht nicht darum, verhandeln zu können, es geht darum zu wissen, was kann ich überhaupt einfordern.
Nora Markert, das Gesetz ist ja auch von Ihnen stark kritisiert worden. Sehen Sie trotzdem eine Chance?
Ja, ich würde da meiner Kollegin ganz explizit zustimmen wollen. Solche Gesetze werden ja heutzutage immer evaluiert. Und wenn in der Evaluation drinsteht, dass das niemand genutzt hat, dann droht der Fehlschluss. Es war ja offenbar noch nicht mal dieses schlechte Gesetz notwendig, weil selbst das wird nicht genutzt. Also auch das, deswegen schon würde ich dazu aufrufen, tatsächlich das zu nutzen. Klar, es ist kein gutes Gesetz. Aber es ist erstmal überhaupt eins. Also es gilt erst in Betrieben ab 200 Beschäftigten. Es ist nicht klar, ob es eigentlich für Arbeitnehmerähnliche gilt. Kann man gut argumentieren, das bezieht sich aufs AGG. Im AGG sind die Arbeitnehmerähnlichen drin. Muss man aber erstmal rauskriegen. Es ist auch noch nicht klar, was man mit diesem sogenannten...
Das heißt, da brauchen wir quasi eine Musterklage. Das heißt, wir brauchen eigentlich freie Mitarbeiter, arbeitnehmerähnliche Beschäftigte, die einfach mal hingehen und sagen, ich möchte Auskunft haben. Und dann muss quasi die Unternehmensführung oder der Betriebsrat, wo das aufschlägt, erstmal sagen, nee, du hast gar kein Recht. Und dann muss ich dagegen wieder klagen.
Genau, also das wäre zum Beispiel, wenn da die Auskunft zu Unrecht verweigert werden würde aus Sicht der Betroffenen. Klar könnte man da dann gegen wieder klagweis vorgehen. Wo ich jetzt nur auch einmal sozusagen, wenn wir jetzt schon darüber über das solidarische Handeln sprechen, daran erinnern möchte, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, das hat bestimmte Fristen, um Diskriminierung geltend zu machen. Das heißt, wenn ich rauskriege, dass ich schlechter bezahlt werde, dann tickt die Uhr. Das heißt, sobald ich weiß, dass ich weniger verdiene als meine Kollegen, habe ich 2 Monate Zeit, um das beim Arbeitgeber schriftlich zu rügen, also die gleiche Bezahlung einzufordern. Und ab dieser schriftlichen Rüge habe ich 3 Monate Zeit, um zu klagen. Und zwar egal, ob der Arbeitgeber mir schon geantwortet hat oder nicht. So, das heißt, ich würde folgenden Zeitplan vorschlagen, Freundinnen suchen, erstens, zweitens mit der Rechtsschutzversicherung sprechen, vor allem die Festfreien, ob das abgedeckt ist und eine Anwältin oder einen Anwalt suchen und bitte genau hingucken, das können nämlich nicht alle, dieses Thema, und dann die Auskunft verlangen, weil dann sozusagen dieser Zeitplan relativ schnell abgearbeitet werden muss, damit der ganze Mist nicht verfristet. Und ich würde auch vorschlagen, gerade gemeinsam vorgehen, weil wenn man ein bisschen schissig ist vielleicht, was das jetzt für ein Klima in der Redaktion erzeugt, das haben in den 70er Jahren zum Beispiel schon die Heinze-Frauen gemacht in so einem Fotolabor. Die haben zu 28 geklagt mit Unterstützung ihrer Gewerkschaft und da ging es plötzlich ganz easy. Die haben auch so einen Song gedichtet und so weiter. Also da gibt es gute Vorbilder.
Die haben auch seltsamerweise ne, den Gehaltszettel eines Mannes in der Dunkelkammer gefunden.
Ja, schön, ne?
Deswegen kann man sich diesen Fall so wunderbar merken. Ja, genau. Henrike, im Journalismus. Wie schaut es da aus, beziehungsweise in den Medien? Das heißt, es gibt ja in verschiedenen Branchen verschiedene Unterschiede. Warum ist das so und wie kann man dagegen vorgehen und vielleicht auch über die Unternehmen? Das waren jetzt so viele Fragen auf einmal, gell? Ja, aber das,
ich kann das mit den Zahlen und dem Journalismus auslassen, weil die Zahl wurde ja heute schon genannt und da ist es auch sehr schwer, an Zahlen zu kommen. Also da wäre echt noch Nachholbedarf, die zu erheben letzten Endes. Jetzt explizit auf den Journalismus bezogen.
Mhm. Haben wir übrigens auch schon mal nachgedacht darüber, dass man da noch mal was tun könnte?
Ja, ja, ich finde das toll, weil je mehr du es schaffst, von Branchen auszugehen, also wenn wir von dem großen Durchschnitt sprechen mit 21%, und wenn man dann ziehen könnte, verschiedene Branchen, dann hat man ein viel größeres Gewicht. Also das würde ich sehr unterstützen, dass man einfach mal hergeht und sagt, wie sieht es in einzelnen Branchen aus, überall da, wo das geht.
Es über den Lohnspiegel kann man auch schon übrigens Zahlen, danke für das Stichwort, vom Statistischen Bundesamt in der Branche Information und Kommunikation, also das Statistische Bundesamt, was auch diese insgesamt den Gender Pay Gap erhebt, sind es 21,7%, also so ein bisschen besser. Bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, wo eben auch Journalisten drunter fallen, sind es schon 26,9%. Und jetzt festhalten, bei Kunst, Unterhaltung und Erholung, also da, wo zum Beispiel viele Schauspielerinnen, Drehbuchautorinnen oder so weiter runterfallen. Kleine Schätzung. 33. Übrigens, weil man ja immer sagt, Frauen sollten sich bessere Jobs suchen, im Bergbau, in der Wasser- und Abwasserversorgung, im Verkehr und auf dem Bau verdienen sie gleich oder besser.
Naja, weil es noch so wenig sind. Ne?
Ja, und weil wir uns vorstellen können, dass sie, wenn dann, vermutlich die Bauunternehmerinnen sind und eben weniger Ding. Und nochmal zum Journalismus. Das Problem sind schon ein bisschen die Zahlen. Ja. Wir haben immer dieses Problem, so Äpfel und Birnen zu vergleichen. Es gibt aber was sehr Schönes, es gibt den Entgeltmonitor der Agentur für Arbeit und die kriegen einfach die sozialversicherungspflichtigen Einkommen gemeldet, also es sind natürlich Festangestellte und Die haben bei Redakteuren und Redakteurinnen, und da sind die Chefredakteure schon rausgerechnet, weil die sind eine eigene Kategorie, festgestellt, Vollzeitstellen, Männer 4.820 im Monat, Frauen 3.736, das ist ein Unterschied von 22,5%. Und wenn wir jetzt wissen, dass irgendwann es eine Kappungsgrenze gibt bei der Sozialversicherung, ab der man ja nicht mal mehr zahlen muss, dass das dann auch noch weggerechnet ist, kann man sich vorstellen, dass der reale Unterschied vermutlich noch größer ist.
Okay. Sehr beeindruckende Zahlen immer wieder, ne? Also irgendwie, wir müssen schneller werden. Das geht zu langsam. Unternehmen, du hast Unternehmen angesprochen. Wie werden wir schneller? Unternehmen verändern sich, Unternehmen müssen sich ganz stark verändern. Allerdings sind wir ja mittreibende Kräfte, die die Unternehmen verändern von innen heraus. Wenn wir in Führungspositionen wären, würde sich manches verändern. Wie verändere ich aber eine Unternehmenskultur von so einem Dinosaurier? Das ist extrem schwer. Wichtigstes Merkmal für mich ist immer noch an der Stelle das Thema Rollenstereotype. Es wird einfach eine bestimmte Erwartung auf Frauen und Männer gesetzt, die unterschiedlich ist. Ich bin sehr dafür, dass viel extremer noch Personaler und Personalerinnen, aber auch die Chefs letzten Endes darin geschult werden, zu erkennen, dass es sowas wie einen Unconscious Bias gibt. Man darf den nicht als Entschuldigung verwenden. Das wird sehr gerne gemacht mittlerweile. So nach dem Motto, naja, ich kann da gar nichts dafür, dass ich so entscheide, weil das ist ja der Unconscious Bias. Das kommt tatsächlich vermehrt raus. Das heißt also, wenn wir es schaffen würden, die Herrschaften an der Stelle, aber auch die Frauen, die einstellen, so zu schulen, dass sie schubladenfrei letzten Endes einstellen, dass sie über Methoden, die man machen kann, beispielsweise beim Einstellungsgespräch, 5 Personen wandern da vor mir durch und jede Person bekommt 10 Fragen hintereinander, die identisch gleich sind und die ich auch in der gleichen Reihenfolge stelle. Das klingt jetzt extrem simpel, ist aber extrem effektiv und wird sehr selten genutzt. Das heißt also, gerade bei den Dinosauriern kann man tatsächlich mit solchen groß angelegten Maßnahmen gut punkten. Auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne noch erwähnen, gerade wenn es um viele Freie geht und Frauen, die dann manchmal sagen, naja, das tue ich mir gar nicht mehr an in diesen Dinosaurierunternehmen, ich mache das lieber alles gleich selber. Bei den Startups sieht es zum Teil noch viel miserabler aus. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass Startups verstehen, dass sie, wenn sie neu starten, auch alles anders machen können und dürfen. FPI als Beispiel, Gehaltstabelle ist online, Gehälter wurden vorher verhandelt, es ist sichtbar, es ist Transparenz möglich. FPI? Der Fairpay Innovation Lab. Wir haben das von vornherein so gemacht, wenn Sie raufgehen auf die Webseite, finden Sie die Gehaltstabelle von den Mitarbeitenden im FPI. Und das ist bei Startups sehr ungewöhnlich. Das heißt, Vorsicht beim Wechsel von Großen zu Kleinen, die sind nicht wirklich so innovativ, was Gehalt angeht.
Da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Wir haben ein paar Minuten, ich weise allerdings auch darauf hin, wir haben gleich auch hier nochmal einen großen Workshop, das ist der größte, glaube ich. Henrike von Platen und Nora Markert werden auch noch dabei sein und können noch mal detailliert Fragen beantworten. Aber vielleicht gehen ja nicht alle heute oder morgen in den Workshop und es gibt auch jetzt noch Verständnisfragen. Heike.